SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Sylvie Goulard. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Präsidentin des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Sie waren bis Ende vergangenen Jahres die Vizepräsidentin der französischen Zentralbank. Von wo sind Sie denn jetzt angereist?
Ich bin aus Paris angereist und freue mich. Ich war gestern in Ludwigsburg übrigens, aber ich freue mich hier zu sein.
Sprechen wir gleich natürlich auch noch drüber. Verfolgen Sie denn eine andere Reise, die des britischen Königs, King Charles, der jetzt in Hamburg ist heute, und der aufgrund der Proteste in Frankreich den Besuch in Frankreich abgesagt hat?
Also ich muss bescheiden sein. Ne? Ich bin nicht die Königin von Frankreich, Gott sei Dank. Und das ist sehr, sehr schön, dass der neue König auch Deutschland besucht. Ich hoffe, wie sagt man auf Deutsch, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dass er zu uns kommt und dass wir auch die Beziehungen mit dem britischen Volk verbessern nach all diesen Jahren von Brexit.
Hat Sie überrascht, dass die Reise abgesagt wurde wegen der Proteste?
Wer in Paris lebt, kann nicht überrascht sein.
Fast 2 Wochen Proteste sind das inzwischen schon. Und nachdem die Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgesetzt wurde, was sagen Sie, hat Macron damit einen Fehler gemacht?
Die Verfassung voraussieht die Möglichkeit für die Regierung, so ein Gesetz zu verabschieden. Und das heißt, es ist verfassungskonform. Ob das der beste Weg ist, um die Leute zu überzeugen und das ganze Land mit sich an Bord zu nehmen, ist eine noch offene Frage.
Offensichtlich nicht.
Nein, die Frage, also es ist immer sehr, sehr kompliziert, wenn man hier in Deutschland von den französischen Institutionen versucht zu erzählen, weil das System ist ganz anders. Die Franzosen einerseits mögen sehr, den Präsidenten direkt zu wählen. Es ist eine direkte Wahl und die Legitimation findet jede 5 Jahre statt. Und das ist ein der Mythen der Französischen Republik. Man kann das mögen oder nicht, aber das ist eine Tatsache. Diese einmalige Legitimation wurde von Macron interpretiert, und das stimmt, er hat vor der Wahl ganz klar erklärt, was seine Absichten waren und auch aus finanziellen Gründen zum Beispiel, ja, die für unsere gemeinsame Währung sehr wichtig sind.
Die Wahl hat er nur knapp gewonnen diesmal beim zweiten Mal.
Ja klar, ich will nicht beurteilen. Ich sage nur, das ist eine Interpretation des Mandats. Und das ist relativ stark, weil die Franzosen es mögen, noch einmal kein parlamentarisches System zu haben. Dann hat er keine Mehrheit im Parlament bekommen, im Juni letztes Jahr. Er wurde knapp gewählt, aber gewählt. Und im Juni, nicht so klappt übrigens, ja, im Vergleich zu den Umfragen. Und dann im Juni die Nationale Versammlung, die war sehr, sehr fragmentiert. Was übrigens fast in allen Ländern zurzeit passiert, eine gewisse Fragmentierung der Wahl, der Versammlung. Und für solche Reformen sind selbstverständlich die Teilnahme, die, was mich ein bisschen stört, das ist, warum versteht der Präsident manchmal die Bevölkerung nicht und warum versteht die Bevölkerung den Präsidenten nicht? Wie sagt man auf Deutsch, die reden aneinander vorbei?
Ja, es gibt offensichtlich dann ein Kommunikationsproblem. Aber die Frage ist ja, diese Abstimmung in der Nationalversammlung so durchzusetzen. Es gab ja dann 2 Misstrauensvoten, die gescheitert sind. Aber dennoch nochmal die Frage, hat er da die Bevölkerung einfach nicht mitgenommen? Die Proteste, da entlädt sich ja ein richtiger Hass auf Macron.
Ja, noch einmal, ich will nicht personalisieren, was ich merke, es ist, In der Nationalversammlung gibt es Abgeordnete, die zum Beispiel in deren Programm, das sind die sogenannten Republikaner, das heißt die konservative Seite, die hat noch eine strengere Reform. In Deutschland hätte man das wahrscheinlich durch Verhandlung durchgesetzt. Die Extremlinke hat es nicht versucht, dass eine Debatte stattfindet im Parlament, sondern viele Änderungsanträge, also tausende Änderungsanträge gestellt, damit eine Art Filibustering, die Amerikaner würden sagen. Das heißt, um das Verfahren zu blockieren. Das heißt, einerseits hat der Präsident Argumente benutzt, wie ich bin gewählt worden mit einem Mandat und ich sorge um die Finanz des Landes. Die anderen haben etwas anderes gesagt. Sie haben gesagt, in unserer Arbeit sind wir nicht glücklich.
Ein Renteneintrittsalter von 64 Jahren, wogegen viele Französinnen und Franzosen demonstrieren. Ja, da schütteln viele Deutsche den Kopf. Sylvie Goulard, Sie kennen ja beide Kulturen gut. Können Sie die aktuellen Proteste nachvollziehen?
Ach, es ist schwierig zu erklären. Einerseits, wie Sie gesagt haben, jeder weiß, dass in Europa Durchschnittsalter höher ist als in Frankreich, wo die Demografie ein bisschen anders ist als in anderen Ländern. Aber sagen wir mal, das klingt sehr, sehr normal, dass man in diese Richtung geht. Andererseits ist die Methode wahrscheinlich auch ein der Gründe, warum es schwierig wird. Und noch einmal, das wollte ich betonen, man hat das Gefühl, dass die Regierung, also der Präsident und die reden nicht vom selben Thema. Das heißt, einerseits hat man eine Rentenreform mit der Absicht, die Finanz unter Kontrolle zu behalten, was ich richtig finde, was übrigens oft von Deutschland gefragt worden ist an den Franzosen. Andererseits sagen viele Leute, die protestieren, dass sie letztendlich nicht so glücklich sind in der Arbeit.
Das heißt, es geht mehr als nur um eine Rentenreform.
Ja, für mich ja. Das ist eine persönliche Einschätzung, aber so spüre ich das. Es geht um vielleicht die Vertikalität der Macht in Frankreich, fast überall, nicht nur im politischen Bereich. Es gibt in Frankreich, da sage ich für die Zuhörer, keine Mitbestimmung in den Unternehmen. Das heißt, die Vertretung der Arbeitnehmer spielt nicht die Rolle, die sie in Deutschland spielt. Das ist ein großer Unterschied.
Denn auch unser Eindruck ist ja, dass die Gewerkschaften in Frankreich eine viel größere Macht haben und viel mehr Einfluss.
Macht, das hängt davon ab, was man damit verbindet. Ist es die Macht, wie würde ich sagen, zur Konfrontation zu führen oder ist es die Macht innerhalb des Unternehmens? Ich habe die Chance gehabt, in meiner Jugend in einem deutschen Unternehmen für eine Weile zu arbeiten und das war für mich hochinteressant. Und es ist immer hochinteressant, zum Beispiel mit Gewerkschaften, die in einer deutschen Gruppe, in einer Holding Frankreich vertreten oder mit denen zu diskutieren. Also erster Unterschied, die Verteilung der Macht in den Unternehmen. Zweitens, das betrifft auch die Deutschen. Ich glaube, viele Menschen sind besorgt um Inflation und um, wie kann man...
Es lag im März bei 7,4%, also immer noch sehr hoch.
Ja, eben. Und ich habe sehr viel Respekt, also nicht für die Gewalt auf den Straßen, aber für die Menschen, die auch sagen, ich weiß nicht, wie ich am Ende des Monats meine Familie besorgen kann.
Stellt sich ja auch die Frage, ob das vielleicht der Beginn einer neuen Gelbwestenbewegung ist. Wie blicken Sie darauf?
Meiner Meinung nach ist es anders. Die Gelbweste, das war eine Schicht der Bevölkerung. Nicht die ärmsten Leute, das wurde dann dokumentiert, ja, nicht die Ärmsten, nicht die Leute, die unbedingt keine Arbeit hatten. Das war viel, viel mehr eine Auseinandersetzung zwischen Paris und, ich würde nicht sagen der Provinz, sondern den kleinen Städten, diese ganzen Orten, wo die wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, aber wo auch es jetzt weniger Ärzte gibt und wenige Daseinvorsorge und so weiter und so fort. Also das ist, dieses Mal ist die Kritik mehr verbreitet als vor 3 Jahren.
Sylvie Goulard, Sie waren kurzzeitig Verteidigungsministerin in Frankreich, waren im EU-Parlament 8 Jahre, sind Präsidentin des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Da haben Sie, glaube ich, schon ganz lange Verbindungen hin. Wie sind die entstanden?
Ich sage immer, ich bin 64 geboren und bin ein Kind des Élysée-Vertrags. Das heißt, ich bin in Marseille aufgewachsen und dort damals war das einfach. Die relativ guten Schüler wurden direkt Deutsche als erste Fremdsprache. Und dann gab es Beziehungen. Und Deutschland hat mich immer sehr interessiert. Die Sprache, das Land, die Kultur, auch die Menschen. Es muss auch Spaß machen, das will ich betonen. Man darf auch nicht nur in dieser Beziehung nur das politische Element betonen. Sie ist wichtig, aber was die Menschen zusammenbauen, ist noch wichtiger.
Der erste Kontakt war, glaube ich, nicht Ludwigsburg, stimmt die Geschichte? Eine Brieffreundschaft nach Bielefeld?
Ja, genau, Bielefeld. Können Sie sich vorstellen, ich habe Deutsch gelernt in einer Stadt, von denen man immer sagt, sie existiert nicht. Doch, sie existiert und dort gibt es sehr nette Leute, die ich sehr mag.
Haben Sie diese Verbindung also noch?
Ja, klar. Wir kommunizieren immer noch und es ist sehr, sehr lustig. Da merkt man auch, wie die Gesellschaft sich verändert hat. Von Marseille nach Bielefeld, das waren damals 18 Stunden Zug und nur Briefe und Päckchen. Und jetzt, wenn ich das den Kindern erzähle, die gucken mich an. Also Brieffreundin, das ist wirklich Vorgeschichte. Aber das war schön und dadurch war auch die Erfahrung, es war wirklich ein Erlebnis, weil damals im Teutoburger Wald, da waren keine Franzosen, also das war wirklich ins Deutschtum zu taufen sozusagen.
Was ist da Ihre erste Erinnerung an Bielefeld?
Der Wald, also der Wald. Der Teutoburger Wald ist so wunderschön, so wunderschön. Und wenn man aus Südfrankreich kommt, wo also die Landschaften auch sehr schön sind, aber sehr trocken und ist der Wald eine fantastische Entdeckung. Und was ich sage, kann auch sehr Klischee klingen, weil es ist so Deutschland und den Wald, aber so ist es. Und noch dazu die Gastfreundschaft dieser Familie und die Kuchen am Sonntagnachmittag mit Schlagsahne und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und in dieser Familie, die aus dem Osten vertrieben war, habe ich auch sehr, sehr viel über die Teilung Deutschlands, aber gelernt wäre nicht das Wort, miterlebt. Das heißt, die Großmutter, die man nicht besuchen kann, die Tante, die nach freie Information strebt und so weiter und so fort.
Sie haben dann ja an den 2+4 Verträgen mitgewirkt. Also da wurde die Geschichte dann auch nochmal lebendig. Die gelten ja als Meisterstück der Diplomatie. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ach, das war wirklich fantastisch. Also ich will nicht für die jungen Zuhörer wie die alte Dame mich aussprechen. Aber das war mein erstes Jahr in der französischen Diplomatie. Und die Deutschen nannten mich Baby-Diplomat. Und wir haben sehr eng miteinander gearbeitet, um eben diesen Vertrag, also das ist der Vertrag über die Außenaspekte der deutschen Einheit. Das heißt mit der UdSSR, Großbritannien, USA. Und das ist letztendlich das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Nach vielen Jahrzehnten, wo Deutschland dann auch wirklich endgültig erklärt hat, die alten Ostgebiete abzugeben.
Ja, das war über die Grenzen, aber das war auch über die Stabilität, über die Freundschaft. Und das war wirklich eine Sternstunde. Ich werde nie wieder in meinem Leben so etwas erleben. Und das war im ersten Jahr, dann kann man etwas frustrierend sein. Ich muss wirklich sagen, damals waren die Russen so aufgeschlossen, die Amerikaner so entschlossen. Wahrscheinlich die Europäer ein bisschen verwirrt, aber die Westeuropäer. Aber damals hat auch, das will ich sagen, also die europäische Gemeinschaft, wie man damals gesagt hat, hat eine Rolle gespielt. Die NATO hat eine Rolle gespielt. Diese multilaterale Zusammenarbeit, die Vertrauen herstellt, also produziert, war besonders wichtig.
Sevi Gular bei uns in SWR1 Leute. Sie haben an den 2+4 Verträgen mitgewirkt. Da waren wir gerade eben stehen geblieben, die den Weg zur deutschen Wiedervereinigung freigemacht haben. Waren Sie eigentlich damals dann in Moskau, als Sie unterzeichnet wurden?
Ja, ich war in Moskau und ich will wirklich jemanden grüßen, der vielleicht diese Sendung hören wird. Das war der deutsche Kollege, also der deutsche Baby, ja, wie ich. Also der war ein bisschen älter als ich, aber wir waren nicht die Hauptverhändler, das will ich auch betonen. Aber wir haben den Text, also die französische und die deutsche Version in der deutschen Botschaft gedruckt. Dann sind wir zurückgekommen und der Gorbatschow war da und alle Minister haben unterzeichnet. Es war eine fantastische Stunde.
Das war ja so die Zeit, als sich der oberste Sowjet in Reformer und Kommunisten spaltete. Das Russland von damals, das ist mit dem von heute vermutlich so gar nicht vergleichbar, oder?
Ich bin keine Russland-Spezialistin. Was ich nur betonen möchte, ist, okay, wir haben auch vielleicht Fehler gemacht, aber damals war der Versuch, die Russen einzubeziehen, präsent. Es war für Bundeskanzler Kohl wichtig, aber das war auch für François Mitterrand wichtig. Und zum Beispiel November 90 fand in Paris ein Gipfeltreffen statt, wo die Russen dabei waren und in den Jahren danach. Dann gab es Entwicklungen, die ein bisschen anders sind. Aber ich mag persönlich nicht das Argument, ich sage nicht, es ist sehr verbreitet, aber manche Leute sagen, ach ja, aber wir haben die Russen nicht gut behandelt. Ja, okay. Vielleicht Fehler gemacht, aber Russland konnte auch manche Forderungen im Rahmen von diplomatischen Kreisen erwähnen oder nach Verhandlungen. Also es gibt nie einen Grund, ein Nachbarland so brutal anzugreifen. Also Fehler vielleicht, dann ist die ganze Geschichte für Historiker zu bearbeiten. Aber damals war der Versuch, Russland einzubeziehen, präsent.
Es ist einfach so erstaunlich, dass in so kurzer Zeit die Probleme gelöst werden konnten, die eine ganze Epoche geprägt hatten. Und wenn wir jetzt darauf schauen, auf den russischen Angriffskrieg, da mag man sich gar nicht ausdenken, wie viele Jahre oder womöglich noch länger, Jahrzehnte es dauern mag, bis man dort dann zu einer Einigung kommt.
Ja, insofern war das wirklich erstaunlich. Also der Druck kam, das will ich sagen, auch, weil mutige Leute in der DDR jeden Montag im Herbst 89 demonstriert haben, friedlich demonstriert haben. Das betone ich als Französin, das finde ich sehr toll, dass man friedlich demonstriert. Und dann war der Druck der Wirklichkeit so stark auf die Regierungen, dass die haben dann mitgemacht. Ich muss sagen, die Amerikaner haben auch sehr strategisch gedacht. Die Franzosen, die damals nicht immer verstanden wurden, ich will nicht sagen, dass alles prima war, aber zum Beispiel, wenn man merkt, wie die Debatte jetzt in Polen läuft, denke ich im Nachhinein, das war auch richtig, die Grenzen festzustellen. Und ich will auch hier öffentlich sagen, damals war die Idee keine Wiedergutmachung, weil wir wollten uns vom System, vom Versailler Vertrag, Wiedergutmachung, Rache und so weiter und so fort zu einem anderen. Das heißt, Zusammenarbeit, auch in der europäischen Gemeinschaft. Man muss das auch betonen, die Deutschen können auch dankbar sein, weil wir die EG hatten und die EG sofort positiv reagiert hat.
Sylvie Goulard heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Wir sprachen gerade darüber, dass Macron der erste westliche Politiker war, der die Gespräche mit Putin gesucht hat. Hat er dadurch einen Pluspunkt?
Wissen Sie, wenn ein Krieg so plötzlich anfängt und jeder Politiker versucht, vielleicht den Dialog weiterzuführen, um Frieden zurückzubringen, ich finde, das ist richtig, man muss immer nach Frieden streben, dann ist klar geworden, dass dieser Weg nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Und so ist es. Aber ich glaube, auch andere haben gesprochen, das Wichtigste ist, dass die Europäer eine gemeinsame Position jetzt haben gegenüber Russland.
Ja, Sie waren ja kurzzeitig französische Verteidigungsministerin und haben die Linie vertreten, dass Europa seine Abhängigkeit von Amerika verringern solle. Durch den russischen Angriffskrieg sind Europa und die USA näher wieder zusammengerückt. Also macht sich Europa dadurch wieder abhängiger?
Also zuerst, als ich Verteidigungsministerin war, war Donald Trump an der Macht. Und er hatte selbst erklärt, ganz salopp, wozu first. NATO... Nein, nicht nur Amerika first, aber er hatte die Allianz in Frage gestellt. Also in dieser Hypothese müssen wir Europa stärken. Aber die Amerikaner sind sehr wichtige Partner. Und übrigens, Frankreich hat immer eine sehr konstruktive Rolle in der Allianz gespielt. Also auf der ganz konkreten Ebene. Die Wahrnehmung, die Reden sind ein bisschen anders. Die Frage ist die folgende. Wir wissen alle, erstens, wir können dankbar sein für alles, was die Amerikaner gemacht haben in dem Zweiten Weltkrieg und danach. Und wir haben vor kurzem also auch die deutsche Einheit erwähnt. Also die Allianz ist unumgänglich. Aber welche Rolle wollen die europäischen Länder drin spielen? Wie können wir erstens die NATO stärken, auch vielleicht mit Skala-Effekt weniger Geld ausgeben für Verteidigung, wenn wir zusammen Waffen kaufen und unsere Strategie konzipieren. Ich glaube, in diese Richtung ist es auch richtig zu arbeiten.
Jetzt haben allerdings viele Staaten den Eindruck, das Verhältnis von Deutschland und Frankreich, die haben sich eher entfremdet. Also dieser Motor, der Deutschland und Frankreich in Europa war, der existiert gar nicht mehr so.
Ja, also meine Frage ist die folgende. Was gemacht worden ist, ist außerordentlich. Wir können wirklich stolz darauf sein, dass wir, und das sage ich in Baden-Württemberg, neben Elsass, wir haben gemeinsam es geschafft, dass der Grund der Zusammenarbeit, der Grund Nummer eins verschwunden ist. Das war die Versöhnung unter uns. Und das ist ein Erfolg, das will ich betonen.
Dass nur wie man blicken auch Sie in die Zukunft?
Also eben, jetzt die Zukunft. In der Zukunft haben wir viel gemeinsam zu lösen, nicht gegen irgendjemanden. Das muss auch klar sein. Wir sind 27, wir werden noch zahlreicher sein in der EU. Und die anderen Partner haben eine Rolle zu spielen, das ist vollkommen klar. Aber unsere Verantwortung, was ich mag, das ist das Wort Verantwortung. Wir haben Cyber und diese Elemente erwähnt. Das heißt, die Welt wird gefährlicher. Sind wir besser ausgerüstet, wenn wir die Zukunft zusammenschauen oder nicht? Ich glaube, viel besser. Klimawandel, Technologie, alle diese Veränderungen, auch die Veränderung der Gesellschaft. Das heißt, wir haben, was alle diese Themen angeht, gemeinsame Interesse. Mittelfristig, langfristig. Manchmal kann das sagen, okay, kurzfristig sind die Industrie ein bisschen anders, aber meine tiefe Überzeugung ist, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben.
Nur fällt ja das Wort von der Deindustrialisierung in Deutschland und auch in Frankreich aktuell. Also wie können da noch gemeinsame Ziele aussehen?
Ja, die Industrie, wie sie war, kann nicht in der Zukunft. Also man darf ohne Sensur das Thema ansprechen. Das heißt, dass wir Arbeitsstelle brauchen, dass wir weiter produzieren wollen. Als Standort müssen wir weiter selbstverständlich etwas anbieten. Aber durch Klimawandel, durch Technologie, Innovation, Forschung, das sind die Dinge, die uns in einer Umwandlung der Strukturen führen muss. Frankreich ist weniger industriell, Deutschland mehr, aber auch Italien zum Beispiel, die zweite Industrie. Für mich ist das entscheidende Wort Standort Europa. Wie können wir den Binnenmarkt nutzen? Das heißt, unsere Größe.
Firmen wandern ab, zum Beispiel in die USA.
Ja, diese Gefahr besteht. Also es ist auch gut, dass es noch Handel gibt. Es ist noch gut, dass wir offene Grenzen haben. Es ist auch gut, dass europäische Unternehmen in den USA investieren und gegenüber. Das Problem ist, ist es fair? Ist es ein Wettbewerb, das mit Regeln stattfindet? Und Ursula von der Leyen war vor kurzem in den USA. Und ich hoffe, wir können um diese Gesetze in Amerika, die einerseits sehr positiv sind, die Amerikaner investieren in Klimaschutz, was relativ neu ist. Aber wie kann das nicht gegen die Interessen der europäischen Unternehmen spielen und zu einem definitiven Umzug von unseren Arbeitskräften, also von unseren Unternehmen führen?
Silvi Goulart heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Sie gelten als eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Macron. Sie waren ja bis Ende vergangenen Jahres Vizepräsidentin der französischen Zentralbank. Jetzt sind Sie wieder im Außenministerium. Da hat Ihre Karriere damals begonnen. Schließt sich damit der Kreis?
Ja, wir werden mal sehen, was das Leben bringt. Aber ich will nicht so sehr von mir reden. Wir waren dabei, wirklich von der Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit zu reden. Ich finde, eine Erneuerung wollen wir auch im DFI vorantreiben. Wir wollen versuchen, neue Themen, wie ich wiederhole, Klima, Naturschutz, Umwelt, Sustainability, aber auch Innovation. Und im DFI war immer die Arbeit sowohl Forschung und argumentierte Kenntnis des Partners, aber auch ein Ort, wo die Menschen sind, sich treffen, zum Beispiel Städtepartnerschaften. Es gibt hochinteressante Initiativen in den Städten über Mobilität, über neue Art und Weise, wie die Jugendlichen sich die Arbeit anschauen oder wie sie die Zukunft ansehen. Und da ist meiner Meinung nach unser Schatz. Das heißt, dass wir neben der Arbeit der Politiker, die notwendig ist, die Stimme der Gesellschaft hören lassen.
Wo Sie die Jugend gerade ansprechen, da hat sich ja, das sieht man jetzt gerade auch an den Protesten in Frankreich, durchaus etwas zum Verhältnis zur Arbeit verändert. Denn es geht nicht mehr darum, 8 Stunden irgendwo an der Stanze zu stehen, sondern Work-Life-Balance ist ein großes Thema. Und auch die Freizeit hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Leistungsgesellschaft, von der man lange in Deutschland und Frankreich gesprochen hat, dass die gar nicht mehr angesagt ist.
Na, ich bin nicht so nostalgisch. Als Frau, ehrlich gesagt, finde ich, dass diese Welt so viel anbietet. Was war die Leistung damals? Die Leistung war auch, dass die Hausfrau zu Hause blieb, dass sie sich um die Kinder kümmerte und dass sie keine Karriere machte. Wenn wir jetzt diese diese Balance zwischen Arbeit und privatem Leben besser organisieren, das bedeutet, dass die jungen Väter sich auch mehr um die Kinder kümmern, dass sie auch davon profitieren, dass sie es genießen, dass die Frauen vielleicht berufstätig sein, dass man in einem Alter, wo zum Beispiel die Eltern auch krank werden, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Ich sage nicht, alles ist prima, aber es gibt auch viel Positives in dieser neuen Entwicklung. Und viele Jugendlichen suchen auch nach Sinn. Sie wollen eine Arbeit, zum Beispiel die jungen Ingenieure, die wollen zu einer besseren Welt beitragen. Sie wollen nicht nur am Ende des Monats etwas verdienen.
Das sind die positiven Entwicklungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ein verbreitetes Gefühl, es wird nicht besser werden. Was vorherige Generationen hatten, die sagten, ja, wir kämpfen für eine bessere Zukunft. Jetzt ist es eher so, naja, unseren Eltern ging es besser, als es uns mal gehen wird. Dieses Bewusstsein ist auch da.
Das höre ich, Sie haben vollkommen recht. Aber was heißt besser? Ist es mehr Konsum? Ist es nur mehr Geräte zu Hause? Oder ist es auch mehr freie Zeit für Musik, für Kunst, für Jogging, für was auch man will, Kochen? Oder
eine Spaltung zwischen Arm und Reich, die größer wird?
Ja, diese Spaltung wird größer. Wir müssen auch glücklich sein. Wir sind glücklich, dass wir in Europa diese Spaltung mindestens bekämpfen mit Transfer. Hier ist, das haben wir in der Gesundheitskrise, also in der Corona-Krise erlebt, die Krankenhäuser funktionieren und sind kostenlos. In vielen Ländern der Welt war der Zugang zu Impfung einfach nicht möglich. Oder die Universitäten, hier kann eine Familie auch mit geringen Mitteln die Kinder in die Universität schicken. Ich sage nicht, die Welt ist perfekt, aber Europa ist immer noch ein Ort, wo diese Ungleichheiten unter Kontrolle bleiben. Aber das bleibt eine Frage für die Gesellschaft.
Sylvie Goulard, die Präsidentin des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, ist heute Vormittag bei uns. Im Sommer das große Jubiläum, 75 Jahre, als de Gaulle vor 61 Jahren im Schlosshof von Ludwigsburg seine Rede an die deutsche Jugend gehalten hat, war das ein historischer Moment. Was passiert denn jetzt im Sommer 23? Kommt Macron?
Das ist noch, geht ein bisschen weit über meinen Kopf, aber...
Na, Sie müssen das wissen.
Nein, aber was de Gaulle angeht, erstens, man muss verstehen, was es bedeutet. Und ich glaube, Geschichte kann nur gemacht werden von Leuten, die etwas erlebt haben. De Gaulle hatte in den 2 Weltkriegen gegen Deutschland gekämpft. Die Versöhnung mit Konrad Adenauer war von großer Bedeutung. Dieser Mann, der schon relativ alt war, hat Rede auf Deutschen gehalten. Das hatte er auswendig gelernt. Es war sehr beeindruckend. Aber jetzt müssen wir mit viel Respekt für diese Tradition, dafür habe ich wirklich sehr viel Respekt. Also das Institut wurde 1948 gegründet, das heißt vor der Geburt der Bundesrepublik.
3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
3 Jahre nach Ende des Krieges von Leuten, die wirklich meiner Meinung nach wirklich sehr großzügig waren, die sich gesagt haben, wir wollen nicht, dass es wieder passiert und aus diesem Grund müssen wir die beiden Gesellschaften annähern. Dann haben die Politiker Schumann 1950 und dann de Gaulle und die Verbindung zwischen EU-Gründung und bilateral ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, was wollen wir im Juli machen? Erstens feiern. Schon 75 Jahre, das ist schon eine gewisse Zeit, aber auch wirklich uns der Zukunft zuwenden. Wir werden eine Umfrage haben von der deutschen, französischen und italienischen Gesellschaft. Wir haben uns gedacht, es ist auch gut, ein bisschen inklusiver zu sein. Wir wollen verstehen, was die Gesellschaft erwartet, nicht selbst definieren von oben, top-down, was die Leute erwarten. Und danach ein neues Arbeitsprogramm gründen, und aber auch feiern, weil das gehört dazu.
Sie waren bis Ende vergangenen Jahres Vizepräsidentin der französischen Zentralbank, sind jetzt ins Außenministerium gewechselt. Was muss denn passieren, um die deutsch-französischen Beziehungen zu verbessern?
Arbeiten und feiern. Das heißt, eine Mischung von, also es kommt nicht von selbst. Die Demokratie muss geschützt werden, die EU muss geschützt werden. Man muss die Beziehung pflegen, im besten Sinne, wie in einer Familie. Das heißt, Zeit nehmen, um die Probleme des anderen zu verstehen. Schon verstehen, was passiert. Was bedeutet die Herstellung von Motoren in Baden-Württemberg? Warum hat Deutschland eine gewisse Position in Brüssel genommen? Und so weiter und so fort. Warum wollen die Franzosen immer noch Elektrizität aus Nuklear machen? Ich sage nicht, einer hat recht oder nicht. Es gibt übrigens in den beiden Ländern auch Debatte über diese Themen. Das heißt, ich sage nie die Deutschen, die Franzosen. Wir müssen verstehen, wo die Mehrheit und die Gesellschaft sich bewegt. Bearbeiten dann, wenn wir verstanden haben, gemeinsame Lösungen finden und auch neue Kapitel eröffnen.
Jetzt versuche ich es mal mit einem neuen Kapitel bei Ihnen. Können Sie sich als französische Außenministerin sehen?
Nee, das ist überhaupt nicht das Thema. Es gibt eine ganz tolle französische Außenministerin, sie heißt Catherine Colonna, und das ist prima so. Was ich versuche in meiner privaten Tätigkeit im DFI, es ist mit Herzen. Erstens die Mannschaft, die dort arbeitet, also die machen eine ganz fantastische Arbeit. Wie Sie gesagt haben, in einer Umgebung, die wahrscheinlich weniger selbstverständlich ist als vor 60, 70 Jahren. Und wir müssen die Jugend überzeugen und die Jugend zuhören. Was bedeutet Frankreich für einen Deutschen oder eine Deutsche, die 20 sind? Wie wollen wir Europa weiterentwickeln? Wie wollen wir auch Souveränität teilen? Das will ich betonen, ne? Das kommt nicht von selbst. Das heißt, wenn wir die gemeinsame Währung gemacht haben, haben wir unsere Kräfte gebündelt. Aber das hat auch bedeutet, zum Beispiel, dass die Finanzministerien und die Nationalzentralbanken nicht die Macht mehr haben, die sie damals hatten. Aber weltweit, es gibt uns Stärke, und das ist meiner Meinung nach richtig so.
Sylvie Goulard heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Sie sind als Verteidigungsministerin damals zurückgetreten, da es Vorwürfe von Scheinbeschäftigung von Assistenten auf Kosten des Europaparlaments gab. Da waren Sie, glaube ich, von 2009 bis 2017, haben dann 45.000 Euro zurückgezahlt. Ist das noch ein laufendes Verfahren?
Nein, es ist, was mich angeht, vollkommen eingestellt. Und damals war ich zurückgetreten, um die französischen Soldaten und Offiziere zu respektieren. Das war überhaupt kein, wie würde ich sagen, Schuldanerkennung. Das war nur, es hatte nichts mit der Verteidigung zu tun. Damals hatten wir viele Truppen in Afrika und Terrorismus in Frankreich. Aber das ist vollkommen erledigt, und das sage ich gerne. Nur ich habe auch gelernt, dass die Unschuldsvermutung in unseren Demokratien nicht ganz gelten. Man kann, wenn es einen Verdacht gibt, auf der ersten Seite von Le Monde zitiert werden, und dann, wenn es eingestellt wird, nicht einmal eine Zeile.
Und erledigt bedeutet, es hat diese Beschäftigung nicht gegeben oder doch gegeben?
Nee, es ist total eingestellt. Also mein Mitarbeiter hat gearbeitet, und es ist anerkannt worden, sowohl vom Parlament als auch von der Justiz.
Jetzt gab es Ende vergangenen Jahres den Korruptionsskandal im EU-Parlament, in den unter anderem die griechische Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili verwickelt ist. Bargeld in Höhe von 600.000 Euro wurde da beschlagnahmt. Hat Sie dieser Skandal überrascht? Sie waren ja 8 Jahre im EU-Parlament.
Also erstens, wie ich gesagt habe, im Rechtsstaat ist die Unschuldsvermutung besonders wichtig. Ich habe persönlich das Parlament vor 6 Jahren verlassen. Ich habe überhaupt keine Information. Das will ich nicht kommentieren, die Fälle. Was mich aber interessiert, es ist eine Dimension in dieser Geschichte. Es ist die Einmischung von anderen Staaten.
Von Katar in dem Fall.
Nicht nur. Es gibt verschiedene Staaten, die können involviert werden. Ich habe sehr, sehr wenig gehört, dass die Justiz sich damit interessiert.
Jetzt,
Korruption ist immer aktiv und passiv. Und die Einmischung von anderen Mächten in der Gesetzgebung ist für mich ein Thema, das uns alle besorgen sollte. Das kann durch Korruption, das kann durch Desinformation, Propaganda und so weiter. In der Demokratie ist es auch besonders wichtig, dass man das prüft. Und mehr Auditing im Europaparlament würden nicht schaden.
Es ist ja ein Thema, was nicht neu ist, wenn wir an vergangene Zeiten denken. Franz Josef Strauß beispielsweise war in zig Finanzaffären verwickelt. Sollten Politiker aber dennoch nicht viel mehr Vorbild sein?
Ja, aber man darf nie verallgemeinern. Okay, die Abgeordnete im Europaparlament, die sind 700. Ich bin absolut der Meinung, dass viele Leute die Arbeit ganz ordentlich leisten. Ich will über die Vergangenheit in Deutschland auch nicht beurteilen, aber es gibt Hunderte von Parlamentariern in jeder Legislaturperiode. Und das ist eben das Problem. Wie kann man, und das ist vollkommen normal, ne, dass man die Verfahren bis zum Ende führt, wenn jemand irgendetwas Falsches gemacht hat. Politiker müssen selbstverständlich vorbildlich sein. Andererseits nicht das Baby mit dem Wasser werfen. Und auch verstehen, zum Beispiel in meinem Fall, das war nur ein Problem, wie kombiniert man Arbeitsregeln in Frankreich für einen Mitarbeiter in Frankreich mit den Regeln des Europaparlaments. Und in diesem Unterschied in den Interpretationen von den Regeln kann man Fehler machen, die Human Resources sind und die überhaupt nicht mit Korruption oder mit Straftaten zu tun haben. Da muss man wirklich immer sehr rigorös und sorgfältig reden. Aber noch einmal, was mich am meisten besorgt, das ist alle Versuche von Außenmächten in unseren nationalen oder europäischen Entscheidungsverfahren sich einzumischen.
Dann sage ich erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für den Besuch und Ihre Zeit heute Vormittag in SWR1 Leute. Sidi Gullah.
Vielen Dank und vielen Dank an die Zuhörer. Danke.